Also wie jede geschichtliche oder jede Entwicklung ist es ja mit Schritten vorwärts und Schritten zurück, die wir jetzt gerade auch, jetzt sind wir ja in diesem krassen konservativen Backlash, der auch nicht Halt macht vor zum Beispiel Genre oder eben auch verschiedenen anderen Spielarten von Geekiness und Nerdiness. Aber ich denke schon, dass sich Sachen verändert haben, auf jeden Fall, wenn man sich einfach anschaut, wie die Besatzung jetzt ist von so Fantasy-Serien, dass es jetzt auch sehr viel mehr Frauen gibt, die Fantasy schreiben und auch mehr BIPOC, die Fantasy schreiben. Und es immer mehr auch gibt, die wir auch benennen können, ne? Also es sind immer noch viel zu wenige.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Simone Goldschmidt-Lechner. Sie schreibt und übersetzt und arbeitet als interdisziplinäre Künstlerin und Autorin. Simone hat einen PhD in englischsprachiger Linguistik gemacht, bevor sie sich ganz aufs Schreiben, Performen und Übersetzen konzentriert hat. Sie interessiert sich für queere Fandoms online, Horror aus postmigrantischer Perspektive, Sprache in Videospielen und sprachlich Experimentelles. Seit 2022 ist sie Teil verschiedener Theater-, Performance- sowie Filmprojekte und gibt das Literaturmagazin Process in mit heraus. 2022 erschien der Debütroman Messer, Zungen. 2024 das zweisprachige Buch Ich kann dich noch sehen an diesen Tagen. Sie hat unter anderem Against White Feminism von Rafia Zakaria, exponiert von Olivia Sucic und Good Talk von Mira Jacob übersetzt. Gerade ist ihr aktuelles Buch Nerd Girl Magic, Fandom aus migrantischer Perspektive, im Verbrecherverlag erschienen. Dort widmet sie sich der Nerd- und Geek-Culture aus nicht-weißer, nicht-männlicher Perspektive. Es geht ihr in diesem schönen, keinesfalls nur akademischen Text darum, dass Fandom schon immer von antiautoritären, widerständigen Female- and Non-White-Strömungen durchzogen war und ist. Dass Nerd-Culture ein utopischer Rückzugsort für Flinter, queere Menschen, bi, POC, neurodivergente Menschen und ArbeiterInnen sein kann. Wer wissen will, warum Sailor Moon bestärkend und problematisch ist, was Simones Buch mit Julia Frieses Delulu, der Roman, zu tun hat, warum wir für Kritik und Lernfähigkeit und gegen die bildungsbürgerliche Überschätzung des gedruckten Buches sind und warum wir Genreliteratur und andere immer noch abgewertete populäre Formen und Formate toll finden. Die oder derjenige sollte uns zuhören. Wir sprechen über Nerdwissen und Feminismus, darüber, wie man mit Hyperweiblichkeit das Böse besiegen kann, Moon Power Make-up, internalisierten Sexismus und Rassismus und die Faszination für Popkultur und Internet-Culture. Aber auch über die zwei mitgebrachten Lieblingstexte der Autorin Simone Goldschmidt-Lechner sprechen wir natürlich ausführlich. The Ones That Run Away From Ormelas, eine Kurzgeschichte von Ursula K. Le Guin, die 1973 zunächst in einer Anthologie veröffentlicht und heute aber als PDF im Internet frei zugänglich ist. Auf Deutsch ist sie unter dem Titel Die Ormelas den Rücken kehren in einer Übersetzung von Margot Kempf erschienen. Der zweite mitgebrachte Lieblingstext ist ein Lyrikband Don't Call Us Dead von Dana Smith, 2017 bei Grey Wolf Press erschienen. Dana Smith war mit diesem Text für den National Book Award nominiert, was für Lyriker ja eine sehr seltene Ehre ist. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 dass dieses Mal Simone Goldschmidt-Lechner bei mir zu Besuch ist.
Und wir sehen uns nicht persönlich, sondern per Zoom, was ich nur sehr selten mache. Aber mir ist aufgefallen, Simone, dass ich die gleichen Dinge getan habe, die ich täte, wenn du jetzt hier bei mir sitzen würdest. Also ich habe die Küche so aufgeräumt, dass ich alle Sachen in die Stören in verschiedene andere Zimmer versteckt habe. Ich habe eine Flasche Sekt geöffnet, die ich dir natürlich sonst gerne anbieten würde. Ich habe Gesangsübungen gemacht, um meine Stimme zu wecken und ich bin auch genauso aufgeregt wie sonst immer.
Ah ja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja,
hallo.
Ich bin ja häufig in so digitalen Spaces tatsächlich. Das ist
ja, für dich ist das ganz normal.
Ja, also es ist halt manchmal gar nicht anders möglich, würde ich sagen. Also ich habe einerseits eine chronische Erkrankung und andererseits bin ich einfach auch gerne in digitalen Spaces. Ja.
Ja, ja. Ja, das merkt man auch deinem Buch an, was so ein bisschen der Anlass ist für die Einladung, aber es hätte auch schon mehrere andere Anlässe gegeben, um dich hier einzuladen, weil du eine Vielleserin bist, wie ich ahne. Und du hast gerade bei dem befreundeten Verbrecher Verlag ein ganz, ganz tolles Buch herausgebracht, das heißt Nerd Girl Magic. Fandom aus marginalisierter Perspektive. Ich habe das durch Zufall mit parallel zu Delulu von Julia Friese gelesen und dann dachte ich, ach, ihr beide wirklich so in einer Reihe, das wäre total toll. Ja. Da können wir vielleicht gleich in Ruhe nochmal drüber sprechen, ob du das Buch auch kennst und ob du das auch so siehst, dass das eine fast wie das Negativ des anderen Textes ist. Die Frage stelle ich ein bisschen zurück, aber das freut mich total, dass uns dieser Reigen gelungen ist, dass wir zwei popkulturelle Bücher hintereinander haben, die auch irgendwie auf eine Art miteinander sprechen. Also finde ich zumindest.
Ja, total. Also ich würde auch sehr gerne noch einmal mit Julia veranstalten, weil ich glaube, das würde sich total anbieten. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Es gibt ja auch Sailor Moon-Referenzen in Delulu zum Beispiel, unter anderem.
Stimmt. Ja, mit Sailor Moon startest du das Buch. Mhm. Ich habe mir doch notiert, was das Zitat ist, weil ich bin gar keine Sailor Moon-Expertin. Ich habe mich nämlich jetzt schon verraten, weil sonst wüsste ich natürlich den wichtigen Satz, der schon im Opener, glaube ich, der deutschen Serie gesagt wird. Sag das Zauberwort und du hast die Macht.
Ja, es ist ja so, dass Sailor Moon im Deutschen ein eigenes Intro hat. Das ist ja bei Anime-Serien bis in die 90er hinein im deutschsprachigen Raum der Fall. Also zum Beispiel das Intro von Lady Oscar, das vielen Personen vielleicht noch geläufig ist, ist auch nur in Deutschland so, wie es ist. Und dieser blümchenhafte Techno-Beat, den es bei Sailor Moon gibt, das ist auch in Deutschland so. Und sonst gibt es ein ganz anderes Intro. Und deswegen ist es auch speziell in diesem Ort verankert, ja.
Und du hast es deinem Buch vorangestellt. Kannst du uns schon einen kleinen Hint geben, bevor, oder gibt es schon einen Hinweis auf den Inhalt des Buches oder auf die Form vielleicht?
Total. Also es geht ja bei Sailor Moon im Speziellen sehr stark darum, mit Hyperweiblichkeit, würde ich argumentieren, das Böse zu überwinden. Also es geht darum, sich hübsch zu machen, sozusagen aufzuhübschen, dann in den Kampf zu ziehen mit so Mini-Röcken und richtig schön gemacht und Make-up. Also die Verwandlungsformel im Japanischen und Englischen heißt auch Moon Power Make-up. Ne? Also es ist auch eine Make-up-Schatulle am Anfang zumindest.
Ja, toll.
Und
toll.
Es...
Stimmt, die kenne ich. Ja klar, ja. Die kenne ich natürlich. Ja,
und
ja.
Im Deutschen ist es Macht des Mondes, mach auf, was ein bisschen eine seltsame Übersetzung ist, aber irgendwie auch funktioniert. Und es ist auf jeden Fall so, dass mich immer schon fasziniert hat, mit welchen Waffen Sailor Moon oder eben auch die Sailor KriegerInnen dann kämpfen. Und das sind nicht so die typischen männlichen Kampf. also es geht sehr viel darum, Empathie zu zeigen. Es geht darum, zu verstehen auch, was das Gegenüber bewegt, auch wenn es irgendwie böse Dinge tut. Und ja. So das Böse zu überwinden, ne? In einem sehr feministischen, man kann es auf jeden Fall sehr feministisch lesen. Trotzdem ist es natürlich eine Serie aus den 90ern und hat dementsprechend auch viele, viele Probleme. Und im Anime gibt es noch speziellere Probleme, aber da komme ich vom Hundertsten ins Tausendste, wenn ich jetzt auf alles genau zu Sailor Moon eingehe. Naja,
Ja, ich weiß. Und entschuldige, wir kommen nämlich auch vom Hundertsten ins Tausendste, wenn wir versuchen, dein Buch zusammenzufassen. Was ich aber finde, euch in dem sozusagen vorangestellten, so wie so eine Art Klappentext, sehr, sehr gut gelungen ist. Und auch, ich finde auch das Inhaltsverzeichnis wirklich toll und auch vorlesenswert. Also vielleicht, weil wir nämlich gar nicht die Zeit haben, ja über dein Buch so ausführlich zu sprechen, um in sozusagen welche popkulturellen Bereiche du die ganze Zeit hereinschaust, wollte ich dir vorschlagen, vielleicht lese ich mal kurz diesen schönen Klappentext, der ganz gut sagt, was du machst in dem Buch. Und vielleicht könntest du das Inhaltsverzeichnis lesen oder wäre dir das so blöd? Aber ich fände das so schön, weil darüber klar wird, wie viele Bereiche du anschaust.
Und ja, das könnte ich machen, aber welche? Ich müsste das Buch dann kurz holen. Dann ist es mir ein kurzer
Moment. Ja, das kannst du holen.
Einen Moment geben.
Dann kann ich mich auch kurz orientieren, das ist gut.
Einen Moment. Also es ist aber relativ lang, das Inhaltsverzeichnis. Also es ist in Ordnung.
Ja,
okay.
Ja. Ich finde das toll, weil dann weiß man wirklich, was du dir da alles angeschaut hast. Und ich finde, das sollen die Leute da draußen auch hören.
Dann machen wir es so.
Okay, gut. Also ich fange mal an. Simone Goldschmidt-Lechner widmet sich in Nerd Girl Magic der Nerd- und Geek-Culture aus nicht weißer, nicht männlicher Perspektive. Diskutiert wird das Nerdy Coming of Age als Potenzial für gesellschaftlichen Widerstand und Wandel anhand verschiedener Beispiele. Diese reichen vom Magical Girl-Genre und seiner scheinbar inhärenten Queerness über Gaming Culture, Videospiele und den Kampf gegen den Ausschluss von Personen, die nicht weiß, männlich und cis sind. Um Pen and Paper und alternative Realitäten, Fantasy und Science Fiction bis hin zu Pro-Wrestling sowie K-Pop und K-Drama. Es geht darum, dass Fandom schon immer von antiautoritären, widerständigen Female- and Non-White-Strömungen durchzogen war und ist, dass Nerd-Culture ein utopischer Rückzugsort für Flinter, queere Menschen, BIPOCs, neurodivergente Menschen und ArbeiterInnen sein kann. Dies alles wird eingebettet in eine intersektionale, erkenntnisreiche wie amüsante Analyse von Filmen, Serien, Spielen, Comics, Anime, Manga und Genre-Literatur wie Sailor Moon, Buffy, Star Trek oder Dark Academia. Ne?
Genau.
Es ist an der Zeit, das Bild des Nerds neu zu denken.
Ja, dann lese ich jetzt das Inhaltsverzeichnis. Inhalt, Prolog. Erstens, die Macht des Mondes. In diesem Kapitel geht es um Sailor Moon und das Magical Girl Genre im Anime, Queerness und Otherness und Girl Power sowie um Drag als revolutionäres Prinzip von Magical Girls. Zweitens, GegenspielerInnen und Feminist Killjoys. Einführung in die Gaming-Szene durch die Position als Feminist Killjoy, feministische Spielverderberin nach Sarah Ahmed, eine Nachzeichnung von Gamergate und feministischem Widerstand im Gaming. Drittens, die Elfen, James A. Sullivan, Sasha Stanisic und andere DSA-Geschichten. Darüber, wie Sasha Stanisic mit Herkunft eigentlich ein DSA-Solo-Abenteuer geschrieben hat, über Rassismus im Pen-and-Paper-Rollenspiel und das Potenzial für empowertes BIPOC-Storytelling. Viertens, You Shall Not Pass. Dieses Kapitel befasst sich mit Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit in Herr der Ringe, Game of Thrones und Harry Potter, dem Turftum J.K. Rowlings und Unmöglichkeiten des Reclaimings bestimmter Fandoms aus marginalisierter Position, sowie den Klassikern von Ursula K. Le Guin als Beispiel für den Versuch inklusiveren Fantasy-Storytellings. Fünftens, Zukunftsutopien. Eine Nachzeichnung von Star Wars als Fantasy-Sci-Fi und dem Einfluss auf modernes Kino, die Entwicklung von Fandom als identitätsstiftendem Merkmal bei Star Wars und Star Trek und davon, wie Kirk/Spock-Fanfiction in den 1970ern entscheidend dazu beitrug, dass die Serie wieder aufgenommen wurde. Außerdem die Idee utopischer Zukünfte mit der Überwindung derzeitiger Diskriminierungsstrukturen der Gesellschaft bei gleichzeitiger Gesellschaftskritik in Sci-Fi-Serien wie The Expanse, Battlestar Galactica, Babylon 5 und Dune und schließlich die Bücher von Octavia E. Butler. Sechstens, Fandoms, Fanfiction und Queer Awakenings. Fandom und Fanfiction erklärt an Buffy the Vampire Slayer, der persönlichen Erfahrung der Autoren mit Mangas wie Yu Yu Hakusho und frühen Fanfic-Tropen sowie Ansprüche an Queerness und die Fetischisierung queerer Körper in Fandom Spaces. Siebtens, Anime, Hip-Hop und Black Power. Shonen-Anime und die Identifikation mit dem Underdog-Narrativ bei gleichzeitigem Fokus auf Charakter- und Moralbildung bei Jungen, wie Kampf und emanzipatorischer Struggle gleichgesetzt werden, sowie die Beziehung zwischen Shonen-Anime und Hip-Hop. Achtens, Heroes of Color. Ab circa 2009 bis vor kurzem war die Zeit der SuperheldInnen-Filme und Comic-Verfilmungen ein Boom, der auch schwarze HeldInnen und Heldinnen of Color mit einschloss. Der Einfluss insbesondere der Black Panther-Filme im Marvel Cinematic Universe ist unbestritten. Doch um welche Art des Empowerments geht es? Neuntens, Sugar and Spice. Disney-Prinzessinnen und Anime und Manga für Mädchen. Ein Blick auf Disney und seine Prinzessinnen sowie das Romance-Genre in Anime und Manga, die damit verbundenen schwierigen Frauen- und Männerbilder, die Romantisierung von toxischen Beziehungen und das gleichzeitige Potenzial für Begehren und Begehrtwerden aus weiblicher Perspektive zu weiblichen Bedingungen. Zehntens, die große Welle, K-Pop und K-Drama als politischer Widerstand. Eine Nachzeichnung der Entwicklung von Hallyu, der großen popkulturellen Welle aus Korea, und ein Blick darauf, wie K-Pop-Fans, insbesondere Girls, sich politisch in Protestbewegungen, etwa gegen Donald Trump, organisieren. Elftens, Babyfaces, Heels und K-Fabe. Wrestling als physisches, episches Theater, Vermittlung von Wertevorstellungen und Storytelling in real time mit einem Fokus auf den Frauenligen Glow und Wow. Zwölftens, Sunken Places. Horror, insbesondere Monster des Horrorgenres wie Vampire, Werwölfe und Hexen, üben schon lange eine Faszination auf marginalisierte Personen aus, auf die Position des Other. Darum und um Horror als Gesellschafts-, Sexismus- und Rassismuskritik in Filmen wie Get Out und It Follows geht es in diesem Kapitel. 13. Dark Academia, Stil, Substanz und reaktionärer Widerstand. Dark Academia als imperialistisches, reaktionäres und klassenelitäres Genre. Obwohl es auf jeden Fall so gelesen werden kann, gibt es doch auch das Potenzial der Kritik an Bildungselitarismus, gesellschaftlichem Elitarismus, Sexismus und postkolonialen Strukturen. Dieses Kapitel stellt kritisch die Frage, wie viel Widerstand aus marginalisierten Positionen überhaupt gewünscht ist und was die Anziehungskraft von Dark Academia insbesondere für Nerdy Girls ausmacht. 14. Gute HeldInnen, schlechte HeldInnen. Der Kampf um progressives Gaming. Wie kann Gaming inklusiver werden und ist es auf dem Weg dahin? Nachdem es in Kapitel 2 vor allem um reaktionäre Bewegungen im Gaming ging, schaut dieses Kapitel nach vorn mit moderneren Gaming-Takes, die die Revolution in der digitalen Welt anleiten. Und dann gibt's noch den Epilog, der heißt Nerd Girls Forever.
Das ist toll. Also wenn du das jetzt so vorliest, kann man nämlich ganz gut hören, wie weit oder in welche Bereiche du alle hineinschaust. Und ich muss gestehen, ich kenne, obwohl ich mich sehr für Genre interessiere und sehr für das wirklich Populäre und Popkultur, kenne ich die meisten Beispiele halt nicht. Ne? Und ich kenne die meisten, also ich durfte auch als Kind kaum Fernsehen und so. Das heißt, ich habe so ganz viele populäre Bildungslücken. Aber ich kenne halt, sagen wir mal, fast alle Texte darüber, weil ich ja auch aus der Popkulturtheorie komme und wir in der Popzeitschrift auch viel zu solchen Themen machen. Das heißt, ich kenne sozusagen immer nur Sekundärliteratur dazu. Und das ist natürlich normalerweise immer alles total weit verstreut. Und ich finde es total toll, dass jetzt mal in diesem Buch hier so alle Bereiche, die wichtig sind, was Herabwürdigung von Genre angeht und ja bestimmte misogyne, rassistische Stereotype, die auch dort natürlich und vielleicht in manchen Genres auch besonders dort sozusagen sichtbar werden. Also dass man sozusagen jetzt mal dort so wie so eine Überblicksdarstellung hat. Und da muss man auch dazu sagen, jetzt klingt das ja hier so sehr spröde und fast nüchtern, deine Inhaltsangabe, aber es ist so gut geschrieben. Und es geht halt auch oft ins ins Literarische schreiben. Also es bleibt eben nicht so akademisch, wie es jetzt vielleicht klingt, wenn wir nur dieses Inhaltsverzeichnis vorlesen. Ja. Also richtig toll, total notwendig. Das gab es nämlich im deutschsprachigen Raum einfach nicht, dass man das mal so versammelt betrachtet, ja, und auch in so einer gewissen Entwicklung, die du da so nachverfolgst, ne, seit den 90ern bis heute.
Ja, das freut mich total. Ja, also natürlich ist nicht alles abgedeckt, das geht ja auch nicht. Ich hatte ja die Vorlage, so mich auf 200 Seiten zu beschränken, sonst und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil sonst kann das auch so ein bisschen überfordernd sein.
Das kann sehr ausufern, oder?
Ja, ja.
Und das ist auch schwierig. Für so eine nerdy Girl.
Ja, das ist wirklich sehr schwer, weil es gibt zum Beispiel also ein ganz gutes Beispiel, das ich erwähne als Positivbeispiel im Fantasy-Bereich die Grisha-Saga. Aber die hat natürlich auch, also zumindest die Bücher haben ziemlich viel Kritik erfahren. Die Netflix-Umsetzung hat dann das auch wieder rum aufgegriffen und einige Sachen verändert auch. Aber da sind auch schon sehr klischeehafte Dinge mit drin, also auch insbesondere was Race betrifft. Und darauf kann ich natürlich gar nicht eingehen in dieser kurzen Zeit. Genau.
Ja, ja,
oder man kann auch viele Sachen nochmal kritischer beleuchten oder bestimmte Sachen sind natürlich auch komplett zu kurz gekommen. Aber es ist auch gut. Es muss ja auch irgendwann ein Ende haben. Sonst ist man irgendwie.
Ja, vor allem, es hat ja nie ein Ende, sondern das ist ja genauso wie jetzt das Buch von Julia Friese mit deinem spricht und dein Buch auch wieder in mir irgendwelche alten Leseerinnerungen so hochholt. Also die Bücher sprechen ja alle miteinander und das heißt, wenn es Kritik gibt an deinem Buch, dann ist das ja wieder Anlass zu einem neuen Text und genauso sollte es ja auch sein. Das finde ich auch so schön, du sagst an einer Stelle über die Erdseesaga von Ursula K. Le Guin, dass, also die beschreibst du so kurz und sagst, da gab es ja schon mal so diskriminierungskritische Welten, die auch schon mal aufgebaut wurden. Aber genauso gibt es natürlich ganz viel problematische Dinge auch bei Ursula K. Le Guin. Und du sagst dann so schön, dass sie aber für Kritik empfänglich ist und dann immer versucht hat und auf eben auch sehr schöne Weise, also nicht mit einer Entschuldigung auf was zu reagieren zum Beispiel, sondern einfach zu gucken, dass man beim nächsten Buch, also erstmal darauf zu achten, dass nicht immer alle nicht weißen Personen white gewaschen werden in Verfilmungen und Buchcovern. Ja. Das hast du da erwähnt, da setzt sie sich für ein. Oder setzte sie sich für ein, aber auch, dass wenn man feststellt im Nachhinein, dass man bestimmte sexistische Klischees bedient hat, dann kann man ja eben, und das hat sie auch getan, in einem nächsten Buch versuchen, mal aus einer anderen Perspektive zu erzählen und dann ganz selbstverständlich über eine mittelalte Frau, die man vielleicht als Hexe bezeichnen könnte, zu schreiben.
Total.
So, also das finde ich auch eine total schöne Art, wie wir alle miteinander im Gespräch bleiben, indem nämlich alle im besten Fall Kritik empfänglich bleiben oder werden. Ja, und ein Text natürlich ja immer auf den anderen antwortet und wir alle irgendwie im besten Fall weiterlernen. Und auch dieses Nerdy-Wissen ist ja von jedem Einzelnen von uns so speziell. Ne?
Ja, total.
Ich hab mich jetzt so gefreut, das zu lesen, wie gesagt, von dir, weil ich ganz viele Sachen halt einfach, also Fantasy lese ich gar nicht, Science-Fiction auch kaum. Ich bin da total unbeschlagen, aber ich lese halt total gerne darüber, ja, und habe dann auch so ein bisschen so einen Eindruck, als hätte ich jetzt, würde ich so ein bisschen besser verstehen, worum es geht.
Ja, also... Also ich meine, zwei Sachen, die ich jetzt unbedingt sagen muss, kommen in den Sinn. Ja. Also einerseits über Ursula K. Le Guin ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, dass sie schon 2003, auf Englisch würde man sagen, geklockt hat, dass mit den Harry Potter-Büchern und halt auch insbesondere mit J.K. Rowlings Herangehensweise an literarische Schaffen etwas nicht ganz in Ordnung ist. Also da kann man sich die Interviews nochmal genauer anschauen dazu. Speziell meinte sie zu den Büchern und wenn man sie jetzt auch mit der Haltung von J.K. Rowling nochmal liest, dann merkt man das auch ein bisschen deutlicher, dass sie rather mean-spirited sind an einigen Stellen und das finde ich immer sehr faszinierend und dass sie es nicht schlimm findet, dass J.K. Rowling sozusagen eine Singularität in ihrem Buch hervorheben will, aber in Interviews zur damaligen Zeit hat sie gemeint, ja, sie ist die erste Person, die quasi über Wizarding Schools, also Hexenschulen und so weiter geschrieben hatte, stimmt ja einfach nicht. Also ich meine, das ist bei Le Guin und das ist bei ganz vielen anderen Leuten. Und viele Motive, die in Harry Potter vorkommen, sind nicht so neu. Also und halt auch viele Stränge, die da erzählt werden, sind auch nicht so neu. Und ich finde das sehr spannend. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Und das andere habe ich natürlich in meinem neurodivergenten Brain komplett vergessen, was ich sagen wollte, weil ich jetzt so drin war in diesem
The Queen. Ja, das macht auch nichts, weil mir fällt was dazu ein, was du gesagt hast, wenn mein neurodivergentes Hirn das jetzt noch kann. Weil das, was du gerade gesagt hast über Erica, das bringt uns ja wieder auch auf die Form von Genre-Literatur. Und auch immer noch auf die auch wenn es seit den frühen 60er Jahren, also mit dem wichtigen Text von Leslie Fiedler zum Beispiel zu Cross the Borders, Close the Gap, also wo er sozusagen erklärt hat, dass die Unterscheidung zwischen E und U oder Low und High immer noch so ausgeprägt war, dass sozusagen die, sagen wir, emanzipatorisch interessierten oder avantgardistischen Autorinnen oder auch popkulturell interessierten Autorinnen natürlich gerade in die Genres reingegangen sind. Und weil du gesagt hast, die Motive, die gab es ja alles schon. Also ein Genre ist ja auch so besonders interessant, finde ich. Das ist halt so, so viel Wiederholung und so viel immer wiederkehrende Motive und Stereotypen oder Konventionen oder Regeln oder so gibt. Und dass es natürlich voll Bock macht, sich auf einmal in so Romance oder, was fällt uns noch an abgewerteten Genres ein, also reinzuschmeißen und zu schauen, wie spielen denn die Autorinnen heute, AutorInnen heute dort mit bestimmten Konventionen und wie kann man nicht gerade auch besonders gut in der Genre-Literatur sozusagen subversiv arbeiten. Wie würdest du das
einschätzen? Also ich bin da so reingesprungen. Es ist sehr gut, dass du auch sagst, dass du selber auch ein bisschen neurodivergent bist, weil das ist nicht so, dass ich die ganze Zeit unterbreche. Ne? Also ich habe das immer dann im Kopf und muss es dann gleich sagen, weil ich sonst sofort wieder...
Ja, ich auch, scheiße.
Aber genau, also im Moment ist es ja so, dass ich habe jetzt vor kurzem auch wieder bei einer Lesung darüber gesprochen, dass ich es überhaupt nicht schlimm finde, das Romantasy-Genre oder das Dark-Romance-Genre, das ja jetzt gerade sehr viel Kritik erfährt. Ich würde sagen, dass der Raum, in dem es verhandelt wird, jetzt sehr viel öffentlicher ist, als es vielleicht früher der Fall war. Also das sind für mich häufig Bücher, wo ich sagen würde, das ist so ein bisschen Fanfiction und die Fanfiction ist jetzt irgendwie total öffentlich. Okay, aber worum es da geht oder die Funktion dahinter ist ja für, ich würde sagen, insbesondere junge Flinter ab, sagen wir mal, 14 Jahren ihre eigene Sexualität zu entdecken, ihre eigene Position in bestimmten Beziehungsmodellen und so weiter. Und man kann vor den Büchern wirklich, weiß Gott, vorwerfen, dass sie auch konservative Muster reproduzieren. Das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Aber innerhalb des Diskurses um Romance geht es ja sehr häufig auch genau darum, dass das reproduziert wird und wie man das überwinden kann und so weiter. Und das ist ja auch angelegt. Es ist, ich meine, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, weil im Moment ist es so im Romantasy-Genre, man hat diese besondere, oft weibliche Protagonistin, die sich eigentlich selbst zu helfen weiß und eigentlich total capable ist. Und dann trifft sie auf einen Mann oder zwei.
Sobald die Liebe kommt, dann ist das alles
genau,
so.
Genau, also ja. Also es sind ja häufig so Dreier-Konstellationen oder so. Und dann auf einmal ist das alles nicht, also die Ausrichtung ist dann schon in Richtung des Mannes. So. Genau. Und ich habe vor kurzem mit einem Fantasy-Autor, den ich getroffen habe, auch gesprochen. Christian Handel ist, glaube ich, der Name. Bitte sei der richtige Name, ich bin so schlecht. Aber ich glaube, es stimmt. Mit ihm habe ich gesprochen über sein Buch, Fantasy-Buch, das heißt Die Nacht der Königinnen. Ist auch so ein bisschen Romance. Ich höre es gerade, es ist ziemlich gut. Ich hab Spaß daran. Und es geht darum, dass eben so ein König eben lauter Personen, also Damen aus dem Land, zu sich an den Hof holt, damit die um ihn quasi kämpfen, ne? Und die verbünden sich dann miteinander. Also es ist auch so, also es ist sehr spannend. Und es ist ein queerer Autor, insofern gibt es auch natürlich sehr viele queere Themen. Und was ich daran spannend finde oder was er erzählt hat, war dann, ja, er hat dann mit einer guten Freundin, die halt eben auch Fantasy schreibt und liest, darüber gesprochen. Und sie meinte, ja, sie hätte sich gewünscht, dass irgendwie doch jemand nochmal zusammenkommt mit diesem Prinzen.
So, Es ist so unwahrscheinlich, dass sie das nicht tun oder was. Ja. Oder man wünscht sich das dann doch. Ja, weil das, klar, das sind halt so Wünsche in uns wie so eingehämmert. Da kann man sich noch so lange wehren. Die sind da schon auch irgendwie.
Ja, also die. Also es ist, ich weiß nicht, ob, also es ist auf jeden Fall diese Idee, die einem ja sehr früh vermittelt wird, wo ich hoffe, dass es jetzt bei der jetzigen Generation ein bisschen anders ist. You can fix him. Insbesondere him. Ja. Ne? Also, aber auch her, also die, je nachdem. Also you can fix the problematic person for sure. Ja. Und das wird ja so ausgespielt. Also ja, ist total eifersüchtige Person, häufig ja eine männliche Person, total eifersüchtig, irgendwie total problematisch, ne? Aber er liebt mich ja so sehr. Und das ist ja die Fantasie. Also im Endeffekt. Und das ist okay. Also ich find's voll okay, wenn Personen diese Fantasie haben. Und ich find's befremdlich, dass wir jetzt wieder so im 19. Jahrhundert angekommen sind, wo wir eben jungen Frauen irgendwie verbieten wollen, was sie lesen. Weil das ist genau dieselbe Diskussion wie damals.
Ja. Ich weiß jetzt auch, wo wir gerade beide den Faden verloren haben. Ich glaube nämlich, aber das ist jetzt vielleicht auch Second Guessing, ich hatte so behauptet, dass du so eine Entwicklung aufzeigst, also von den 90er Jahren der Geek- und Nerd-Culture oder Fandom-Culture bis in die heutigen Zeiten. Und du zeigst ja eben nicht nur ein negatives Bild, sondern du siehst ja auch durchaus Potenzial sozusagen im Genre oder auch in anderen Bereichen. Zumindest die ersten Kratzer in so eine komische, sehr stabile Kugel reinzusetzen.
Ja.
Ist das so negativ formuliert, denke ich jetzt gerade. Also das ist ein bisschen klein. Aber es gibt schon eine Entwicklung, die du da zeigst. Ich glaube, ehrlich gesagt, du wolltest darauf antworten.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, die Entwicklung, naja, also wie jede geschichtliche oder jede Entwicklung, ist es ja mit Schritten vorwärts und Schritten zurück, die wir jetzt gerade auch, jetzt sind wir ja in diesem krassen konservativen Backlash, der auch nicht Halt macht vor zum Beispiel Genre oder eben auch verschiedenen anderen Spielarten von Geekiness und Nerdiness. Aber ich denke schon, dass sich Sachen verändert haben, auf jeden Fall. Also wenn man sich einfach anschaut, wie die Besatzung jetzt ist von so Fantasy-Serien, dass es jetzt auch sehr viel mehr Frauen gibt, die Fantasy schreiben und auch mehr BIPOC, die Fantasy schreiben und es immer mehr auch gibt, die wir auch benennen können. Ne? Also es sind immer noch viel zu wenige. Mir kommt jetzt natürlich direkt in den Kopf, dass ja so wenig Männer Literatur schreiben in Deutschland und ja, es quasi keine Literatur mehr für Männer gibt, was ja sehr spannend war. Es ist nicht so.
Tatsächlich, es ist wirklich so. Also, weißt du, was ich sagen muss? Es wird natürlich noch genug von weißen Männern veröffentlicht, klar. Aber es ist total schwer, gute männliche Gäste für diesen Podcast zu finden. Hm. Also da hat sich schon wirklich was verwandelt und geändert.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr begrüßenswert auch einfach. Ich finde ja diese Diskussion deswegen so seltsam, weil wir ja auch Männer da unglaublich bevormunden und irgendwie so behaupten, dass sie nicht in der Lage sind, irgendwie sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen und auch nicht in der Lage sind, Empathie zu empfinden mit anderen Protagonistin als denen, die aus ihrer eigenen Lebenswirklichkeit entsprungen sind. Mal abgesehen davon.
Und damit tötet man ja auch zumindest einen Teil von dem, was ja die Kraft von Literatur sein kann.
Ja, total. Ja, es ist auf jeden Fall auch für mich befremdlich, wenn damit argumentiert wird. Und das habe ich aber auch in einem anderen Podcast schon angebracht, dass jetzt durch diesen Mangel an Protagonisten, mit denen man sich identifizieren kann, es zu einem Erstarken rechter Tendenzen kommt. Oder zu einem Erstarken der AfD. Weil da gibt es ja einfach ganz viele Dinge, die behauptet werden. Also erstens, dass das Buch das wichtigste Bildungskulturgut ist, das wir haben. Und zweitens, ja, also einfach, dass das irgendwie einen Einfluss darauf hat, wenn Frauen schreiben oder die Sichtbarkeit von marginalisierten Positionen dazu führt, dass es eine negative Entwicklung gibt in der Welt. Das ist schon seltsam. Aber was mich da am meisten freut, auch bei dem Buch, es gibt ja einige weiße Cis-Männer, die es auch gelesen haben, also so weiße Cis-Nerds, die es auch gerne mochten und auch sehr viel damit anfangen konnten und sich auch diese Gedanken ja auch tatsächlich machen. Ja,
klar. Ja.
Wenn sie erzählen.
Ich finde es immer total schön, wenn ich die erste E-Mail verschicke mit der Einladung und dann nach den Lieblingstexten frage. Und eigentlich müsste ich mal alle Antwort-Mails, das wäre was Tolles, anonym veröffentlichen irgendwann mal, wenn wir groß sind. Weil das ist so schön, was es dann so für einen Austausch gibt. Was könnte das sein? Dann sage ich natürlich erst immer so, ja, es kann alles sein. Es kann, Barbie Markovic hatte mal einen Rider dabei. Es kann auch ein Songtext sein oder eine Gebrauchsanweisung oder was auch immer. Sowas sage ich dann immer. Und dann ist immer total spannend, was dann so, welche Vorschläge dann kommen. Und dann oft entscheidet man das dann auch fast wie so im Gespräch, weil das ja eigentlich auch eine unmögliche Frage ist nach den zwei Lieblingstexten, ist ja klar. Und dann gebe ich oft so Hilfestellung, so ja, es kann auch ein Text sein, der jetzt für dieses Buch besonders ausschlaggebend war oder sowas. Ne? Und bei dir war es so schön. Und ich würde so gerne deine E-Mail jetzt mal vorlesen. Ich habe mir auch vorher deine Einwilligung geholt. Wie du geantwortet hast, als du nämlich noch nicht wusstest, dass es sozusagen um zwei geht, sondern wir uns erstmal so angenähert haben. Das würde ich jetzt sehr gerne mal kurz vorlesen. Also du hast mir diese sehr schöne E-Mail geschrieben. Da steht dir, Mascha. Wahrscheinlich Ya Gyasi, Ocean Wong, Claudia Rankine. Dann sicherlich aber auch Astrid Lindgren, sowieso Ursula K. Le Guin. Hier finde ich den Essay Die Umelas den Rücken kehren besonders wichtig. Viel Manga, Comic, Graphic Novel, in Klammern Maus, Heimat, Fun Home, Come to Mind und auch gerne Genre Literatur. Rivers of London zum Beispiel, zuletzt auch Delicious Monsters von Lizelle Sanbury. Oscar Wilde, Lord Byron, die Bronte-Schwestern. Ich mag Gothic Novels sehr. Deutschsprachige Vater Unser von Angela Lehner, zu viel, um es zu nennen. Eigentlich aber Alle Hunde sterben von Jamie Lee Schein, war auch sehr wichtig. Das war jetzt viel zu viel, aber vielleicht auch noch nicht viel genug. Liebe Grüße, Simone.
Ja.
Ich wollte das aber auch vor allem vorlesen, weil man da ja schon ganz gut ablesen kann, wie breit dein Literaturgeschmack ist. Und dass du eben auch, das hast du ja gerade auch schon mal gesagt, das Buch als einzige Form des schriftlichen oder des poetischen Ausdrucks, sagen wir es mal so, gar nicht für so wichtig hältst. Ich meine, es kann genauso ein Comic sein, es kann aber auch genauso eine Performance sein oder eine. Du arbeitest ja auch viel interdisziplinär und zwischen verschiedenen Künsten und so. Also irgendwie kann man das daran schon ablesen. Wir haben es aber trotzdem uns geschafft, auf zwei Texte zu einigen. Und vielleicht fangen wir mit Ursula, mit sowieso Ursula K. Le Guin ja. an. Die hattest du hier auch schon.
Ja, also ich habe das mitgebracht. Also das ist der Vorteil, wenn ich hier in Hamburg bin. Ich wollte es dir zumindest zeigen, dass ich hier die Schmuck, ich habe diese Schmuckausgabe. Die kriegt man auch im Dusswein.
Oh, wow.
Also die Erdsee-Schmuckausgabe. Ne? Die ist wirklich sehr schön.
Wie viele Bände sind das? 7, oder?
Genau, das sind tatsächlich alle. Die da drin sind, 5.
In einem großen Buch, ja, müsst ihr euch jetzt vorstellen.
Und mit Illustrationen.
Und ist es nicht schwer, das zu lesen?
Ja, also ich bin sehr darauf bedacht, dass die Spines nicht, also dass die Bücher nicht kaputt gehen. Aber es gibt halt auch diese Illustrationen aus der Zeit da drin. Genau.
Schön. Mhm. Ah, und da muss man das Buch aber richtig, das ist so schwer und groß, das muss man so hinlegen.
Ja. Und dann ganz vorsichtig und dann am besten macht man so einen Stapel an Büchern nebenan, damit man halt nichts kaputt macht. Ne? Das ist ja auch wichtig.
Also so vorsichtig gehst du mit Büchern?
Ich gehe, also es gibt ja Leute, die nicht darauf achten, wie die Einbänder aussehen, ne? Oder so. Aber wenn man, glaube ich, Manga liest oder so und man möchte, dass das Rückenbild entsteht, dann muss es natürlich richtig sein.
Ja, klar. Stimmt. Ja, der Einband ist wichtig, aber ist dir auch wichtig, also ich mache ja auch so Knicke in die Seiten und ich mache auch so Markierungen, schreibe einfach drin rum. Würdest du auch nie tun?
Das mache ich nicht, das mache ich nicht, aber meine Mutter macht das. Und es ist irgendwie auch zum Glück so, dass meine Mutter, mein Großvater in Südafrika, die haben das ganz, ganz viel gemacht. Und es ist total schön, wenn man diese Bücher dann halt hat und teilweise sind die Einbände total zerrissen und man sieht, okay, was haben sie denn dazu gedacht oder so. Also meine Mutter ist noch am Leben, aber mein Großvater nicht mehr und das ist so eine schöne Verbindung auf jeden Fall.
Total.
Ja. Ich finde es schön, wenn Bücher leben, aber ich finde es auch schön, sie so zu horten. Also es gibt ja so Bookworms und es gibt Bookdragons, ne? Und ich bin tendenziell eher so, also ich bin schon auch ein Book Dragon. Also ich habe auch vieles in meinem Regal, was ich nicht gelesen habe, was ich einfach, wo ich noch dazukommen will. Aber was halt so.
Also der Dragon häuft alles an,
genau.
Oder
also
was
so heißt, Schätze, Bücher ist Schätze. Ja. Mhm. Die meisten sind so eine Zwischenform.
Ja, ich habe ich würde sagen, ich habe beides. Also ich kann sie auch gut weggeben, aber manche sind mir schon sehr, sehr wichtig. Und da geht es nicht darum, ob das eine Erstausgabe ist oder so, sondern dieses kleine Taschenbuch, was für mich halt mal irgendwann wichtig war, das ist wichtig, das ist in meiner Nähe.
Total. Ja. Ich habe ja auch Kinderbücher noch da, also tatsächlich von Astrid Lindgren, die Ausgaben, die ich auch gelesen habe. Und da sind natürlich, also das ist dann nicht so ganz pristine, da sind dann schon Schokoladenflecken drin oder so Sachen, wo ich nicht sicher bin, was es genau ist. Aber es ist trotzdem, ich will keine andere Version davon haben, natürlich.
Du hast von Ursula K. Le Guin mitgebracht, The Ones Who Walk Away from Ormelas. Mhm. Und auf Deutsch heißt es, die Ormelas den Rücken kehren.
Ja.
Und ich kannte das nicht. Man findet das einfach auf Englisch im Netz. Also falls es euch interessiert. Ich kannte das nicht, aber ich habe es total gerne gelesen. Wann bist du darauf gekommen und warum ist es so wichtig für dich?
Tatsächlich ist das einer von den Le Guin-Texten, die ich erst relativ spät entdeckt habe. Also ich habe sie viel früher gelesen und ihre eher philosophischeren Abhandlungen zu den Ormelas gehört. Dann eigentlich sehr viel später.
Wo kann man die hören?
Also teilweise gibt es einfach online auf YouTube, wenn man sucht, Interviews mit ihr. Ja, cool. Und genau, also das, da gibt
es... Okay, ja. Ja, man hört ihr nämlich total gerne zu, deswegen dachte ich gerade, wo?
Ja, also sie ist sowieso also eine ganz große Person. Und deswegen, also ich würde mir wünschen, statt Harry Potter, dass jemand mal irgendwie Ärzte ordentlich verfilmt. Also das wäre so viel wichtiger, auch gerade jetzt. Und Ormelas ist, glaube ich, in unserer jetzigen Zeit noch mal besonders relevant, aber insgesamt auch. Also es hat mich wirklich, es ist ja eine sehr einfache, also an der Oberfläche eine sehr einfache Metapher. Also es fängt so an mit, ja, stellen wir uns eine Stadt vor, die perfekt ist. Also stellen wir uns einfach die perfekte Utopie vor und zählt dann auf, was es alles in dieser Stadt gibt. Und dann geht es in Dialog mit dem Leser, Leserin und bricht dann sozusagen auch die vierte Wand. Ne? Also es ist intertextuell sowieso auch, aber sagt dann, ja, okay, aber also wenn euch das jetzt alles ein bisschen zu prüde vorkommt, dann stellt euch doch auch einfach Orgien vor. Also wenn ihr wollt. Aber wenn ihr nicht wollt, dann gibt's keine Orgien. Vielleicht gibt's auch Drogen, aber je nachdem, was euch am liebsten ist. Ja, also auf jeden Fall, es gibt diese riesige Feier in der Stadt und alle wissen, dass alles in der Stadt ganz toll ist und alle fühlen sich wohl in der Stadt. Aber es gibt eben eine Ausnahme. Damit die Stadt so funktionieren kann, wie sie funktioniert, ist unter der Stadt ein Kind gefangen, im Alter von 8 bis 10 Jahren, unter schrecklichsten, widrigsten Umständen. Niemand spricht mit dem Kind, niemand ist freundlich mit dem Kind. Und alle wissen aber, damit Ormelas...
Das sagt auch immer so, lass mich
ja,
hinaus.
Ja, es will auch gehen. Alle wissen, dass es Unrecht ist. Ja? Und sie wissen aber gleichzeitig, wenn das Kind da rauskommt, dann existiert Ormelas nicht mehr. Also es ist abhängig davon, dass Ormelas diese perfekte Utopie ist, dass dieses Kind dass es Leid erfährt, unglaubliches Leid erfährt. Und alle BewohnerInnen von Umilas kommen eben im Alter von so 10, 11 Jahren, machen sie dort einen Schulausflug hin und wissen und sehen dieses Kind einmal. Na. Und wie der Titel aber sagt, es gibt dann aber auch einige Personen, die Umilas den Rücken kehren. Also ältere Menschen, junge Menschen, die dann beschließen, dass sie Umilas verlassen. Und es geht im Endeffekt am Schluss dieses sehr kurzen Textes darum, wie sie aus der Stadt hinaustreten und nicht wissen, wohin sie gehen. Und das ist einerseits so einfach, aber ich finde das so eine starke, Le Guin einfach sehr, sehr meisterhaft mit Worten kann sie umgehen natürlich. Und in diesem kurzen Text werden so viele Emotionen aufgerufen, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich zu viel geredet. Ganz gerne.
Ja. Nee, gar nicht. Das war total schön erklärt, wie das auch funktioniert. Nämlich diese direkte Ansprache macht auch sofort ja was mit einem. Ja. Ne? Und auch dieses überhaupt schon am Anfang, stellt euch das mal vor. Ja. Und dann kommt ja auch in jeder wahrscheinlich eben die Auseinandersetzung damit oder die eigene Utopie-Fähigkeit überhaupt zu erproben oder so. Also man macht sich ja selten Gedanken darüber, also im Alltag natürlich schon, was sozusagen viel besser laufen müsste, damit wir ein glückliches Leben führen könnte. Und das betrifft eben nicht nur unsere Leben, sondern die von sehr vielen anderen Menschen. Mhm. Aber ganz selten setzt man sich ja hin und formuliert, also ich habe so ein Band, so ein gelber Band da hinter mir, der heißt irgendwie utopische, wie heißt es nochmal? Also da sind sozusagen aus allen Jahrhunderten so utopische Fantasien von Frauen zusammengefasst, ne? Also Texte versammelt. Und ich meine, wie selten setzt man sich hin und auch in den vielen verschiedenen feministischen Bewegungen, im Prinzip war das ja ein Projekt, was und auch rassismuskritische Arbeit läuft ja im Prinzip darauf hinaus, dass wir eine ganz andere Welt haben wollen. Und diese Welt muss ja auch formuliert werden, ne? Sei es in Literatur oder auch vielleicht ganz konkret in so manifestartigen Texten. Und das macht man ja total selten. Und wenn man so wie ich keine Fantasy oder so liest oder auch keine Science Fiction, dann ist das irgendwie ganz weit von mir entfernt. Ja? Dann weiß ich sozusagen nur, was kann hier in meinem Kiez, sollte hier besser laufen, aus meiner Perspektive. Ja? Aber so eine große gesellschaftspolitisch informierte Utopie habe ich vielleicht in den 90ern zuletzt in so feministischen Texten oder so, hat mich das interessiert.
Ja, das ist total spannend, dass du sagst, dieses stell dir das mal vor. Ich glaube, das ist so eine Grundlage einfach von sehr viel Genre Literatur, aber natürlich insbesondere auch von Science Fiction, was eben die Vorstellungskraft beinhaltet und was diese Vorstellungskraft dann auch sprengen kann oder müsste. Und ich glaube, das ist ja auch bei Asimov und anderen großen Science-Fiction-AutorInnen immer wieder die Frage, wie ein besseres Leben tatsächlich aussehen kann und was dafür auch aufgegeben werden muss. Und ja, also da ist es zumindest in Science-Fiction-Texten, die ich eben persönlich gut finde, ist das der Fall. Und ich glaube, diese Frage ist jetzt im Moment durch die politische Situation überall wieder sehr akut geworden. Viele Dinge, von denen man dachte, okay, die sind jetzt eigentlich, also das ist zu weit entfernt oder so, oder zu abgehoben, sind ja jetzt wirklich so real, wie ich würde argumentieren, fast noch nie in Bezug auf AI zum Beispiel. Oder künstliche Intelligenz, KI, haben wir ja diese Diskussion jetzt sehr viel unmittelbarer, als sie sich Science-Fiction-AutorInnen überhaupt erträumen konnten. Aber was ich an Omelas so spannend finde, ist einfach weil es zwingt die lesende Person ja einfach in die Position zu überlegen, wäre ich eine von den Personen, die das wirklich zurücklassen könnte, meine perfekte Welt. Und Ja, ich glaube, da gibt es auch die ehrlichsten Antworten wahrscheinlich, weil man sich ja die Welt einfach wirklich sehr perfekt vorgestellt hat davor und nicht irgendwie so, ja, irgendwie die Welt, aber schon mit den Abstrichen, die wir in der tatsächlichen Welt haben. Es ist halt einfach diese sehr grundsätzliche Frage, wenn ich weiß, dass Unrecht passiert auf der Welt oder dass Unrecht passiert, kann ich dann so weiterleben, auch wenn ich das beste Leben überhaupt habe. Ja. Und die Antwort, die wir uns ja jetzt gegeben haben in den letzten Jahren und Monaten, ist ja. Also auch wenn auf Deutschland bezogen, auf sagen wir den globalen Norden bezogen, ist ja sehr deutliches Ja.
Ja. Ja, das stimmt. Und vielleicht können wir da auch den Bogen zu Julia Frieses Buch De Lulu machen, ja, weil sie ja fast wie so ein Scheinwerfer darauf legt, und wir haben das auch in der letzten Folge des Podcasts dann so kurz besprochen, wie krass verengt und den falschen Versprechungen folgend und die falschen Bedürfnisse in uns zugelassen habend, so die 90er und 2000er waren, ja. Ne? Und das, finde ich, macht sie in ihrem Buch wirklich so krass deutlich, also fast so körperlich erschreckend deutlich, ja, für mich, dass mir dein Buch eben als Parallellektüre total gut gefallen hat, weil du da einerseits ja zeigst, wie krass dort sozusagen auch noch bestimmte Stereotype, rassistische, misogyne Darstellungen und so weiter sichtbar werden, aber gleichzeitig eben auch die ganze Zeit schon zeigst, okay, aber wir haben uns jetzt da schon ein paar Jahrzehnte mit beschäftigt und Female oder Flinter-Geeks auch schon ewig, nur hat uns halt niemand zugehört. Mhm. Und wir sind sozusagen vielleicht doch schon einen Schritt weiter, also als jetzt nur sozusagen mit De Lulu und Julias Buch so wie so erschrocken auf unsere Vergangenheit zu schauen, sondern es gibt ja schon auch gerade so einen Impuls und deswegen revidiere ich auch nochmal, was ich gerade gesagt habe, dass wir keine Utopien mehr denken, das stimmt ja gar nicht, denke ich jetzt so im nächsten Schritt, also gar nicht, auch nicht, aber das stimmt nicht so ganz, weil wir schon in einer Zeit sind, wo die Realitäten so verrückt und so hart, mhm, sind, dass wir schon die ganze Zeit versuchen, eine andere Welt zu denken, sie zu formulieren und hoffentlich umzusetzen.
Ja, also ich glaube, was ich an Julias Buch eben so auch spannend finde, ist ja, dass ich dem total zustimmen würde. Ne? Also ich glaube, da, das ist ja auch so das Erschreckende, wenn man in diese Zeit zurückblickt. Und teilweise scheint das auf jeden Fall auch in meinem Buch auf. Also Julia hat es ja so.
Du meinst vor allem den Sexismus oder also nur um ja, den zum Beispiel den Sexismus, die das jetzt nicht kennen,
ja, den Sexismus oder halt auch den internalisierten Sexismus. Und mein Gott, also auch die Körper.
In der Popkultur der 90er und 2000er Jahre. Ja. Das den Leuten, die De Lulu nicht kennen.
Ja, genau. Und also ich meine, also Size Double Zero und so weiter. Ne? Also all diese Sachen, die wir so einfach ungefragt mitgemacht haben. Oder was ja auch für die Gaming-Szene super relevant ist. Also die GamerInnen, die dann Zutritt erhalten haben in dieser Zeit, waren diejenigen, die nicht waren wie die anderen Frauen. Also not like other girls. Also auch N-Log genannt, also im Diskurs. Und ich weiß, dass das für mich früher tatsächlich so ein Badge of Honor war, also sozusagen zu sagen zu können, oh, ich bin, also Gender ist sowieso so ein schwieriges Ding, aber sagen wir mal, es wäre so Girl, dann bin ich aber nicht wie die anderen. So. Und dass das halt irgendwie so ein von außen und da eben sehr stark auch vom Patriarchat gesetzter Preis war, mit dem man dann.
Das ist eine Falle.
Total. Und ich möchte genau, also und mittlerweile würde ich sagen, ja genau, I am like other girls, auf jeden Fall. So, ja, weil was ist ja das denn auch für eine seltsame Situation, in der man sich dann in so ganz bestimmte Stereotype hineinpresst. Und tatsächlich, also ja, das ist ja auch etwas, was man an Sailor Moon auch kritisieren kann. Ist ja, wenn man sich nur die Ästhetik anschaut, und bei Julia geht es ja auch tatsächlich um diese Ästhetik, dass es bestimmte Normen natürlich aufgreift und wiederum verstärkt. Also wie eben auch eine Frau auszusehen hat, wie sie zu sein hat oder so. Das spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Ja. Und dieses blonde Ideal natürlich, von dem ich ihn nie entsprechen konnte. Das blonde Blauäugige, als ich wieder in Deutschland war. Das ist, kommt da auch nochmal hinzu.
Du bist in Südafrika aufgewachsen und dann irgendwann in der Mitte deiner Kindheit zurück nach Deutschland gekommen?
Genau, oder also es kursieren verschiedene Gerüchte über meine darüber im Netz, aber ich bin in Deutschland geboren, weil es war noch Apartheid. Meine Eltern hätten nicht heiraten dürfen in Südafrika. Und genau, als sie zusammengekommen waren, war es auch noch nicht so, dass sie hätten Kinder haben dürfen. Also sind wir hier geboren, haben also mein Bruder und ich, und als mein Bruder, der jünger ist, 8 Monate alt war, sind wir nach Südafrika. Das war dann, da war es dann auch schon vorbei, die Apartheid, aber das hat natürlich alles eine große Rolle gespielt trotzdem. Also, ne, weil das geht ja nicht aus den Köpfen raus. Und wir waren mit meiner Familie die ganze Zeit im Kontakt, aber und haben da ja auch in diesem Kontext gelebt. Gleichzeitig waren wir aber auf einer deutschen Schule. Und eine deutsche Schule in Südafrika ist halt eine sehr weiße Angelegenheit.
Ja, natürlich.
Und Kindergarten und so.
Oder was heißt natürlich, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja, ist wie in Namibia. Also die Leute sind halt teilweise, zumindest als ich da gewesen bin, noch so Kaiser Wilhelm treu gewesen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also diese alten deutschen Familien, so in der 4. Generation.
Oh mein Gott, ja.
Also das hat immer eine Rolle gespielt. Und insofern hat Aussehen immer eine Rolle gespielt. Und auch Sexualisierung natürlich hat eine Rolle gespielt. Und das, was für eine Sexualisierung halt auch gerade als nicht-weiße Person auch zulässig ist. Also als nicht-weiße Flinter. Und das, was nochmal eine ganz andere Ebene aufmacht. Weil das die einzige Wertigkeit ist, ja, aus einer weiß-dominierten, cis-männlich-dominierten Perspektive von nicht-weißen Frauen ist die sexuelle Verfügbarkeit. Also ja.
Also da gibt es doch diese schlimmen, Mohammed Amjad Heath hat das mal so in einem Text oder in einem Buch, ich weiß es nicht mehr, so zusammengefasst. Da hat er sich mal einfach nur die Pornosuchbegriffe nach Exotisierung und Sexualisierung angeschaut. Also da kriegst du echt das Kotzen. Das ist so gruselig.
Ja, und also ich in der Novelle, die ich letztes Jahr geschrieben habe, geht es ja auch genau darum, dass das die Möglichkeiten für Flinter, Hilfe zu suchen, wenn ihnen Gewalt widerfährt, wahnsinnig einengt. Weil sie natürlich nicht dem, also dazu gibt es sehr viele Texte, dass eben nach, insbesondere in Nordamerika natürlich nach schwarzen Mädchen nicht gesucht wird. Oder dass der Grund, weshalb zum Beispiel R. Kelly oder P. Diddy so lange mit ihren Verbrechen durchgekommen sind, auch daran liegt, dass wer die Opfer vorwiegend waren. Klar. Also das ist sich halt hauptsächlich, also in jedem anderen Kontext, R. Kelly hat ja einfach 13-, 14-jährige Mädchen bei sich zu Hause eingesperrt. Wenn diese Mädchen nicht schwarz gewesen wären, wenn man sie nicht als so erwachsen lesen würde und auch nicht als ihren Schmerz nicht wirklich ernst nehmen würde, dann hätte das nicht so lange so passieren können. Bin ich fest von überzeugt, weil es so öffentlich auch war.
Ja, voll. Ja. Das bringt uns leider wirklich direkt zum zweiten mitgebrachten Text, den ich total gerne gelesen habe. Das sind Langgedichte. Don't Call Us Dead. Von, wie spricht man den aus? Danny Smith?
Dennis Smith. Ist eine nicht-binäre Person. Smith. Genau. They, them, glaube ich, sind die Pronomen. Ja.
Und in diesem Gedichtband geht es auch viel um Polizeigewalt. Man kann auch gar nicht so richtig sagen, um was es alles geht und nicht geht und so, aber es geht auch um Polizeigewalt, so viel steht fest. Und es ist geschrieben eben aus einer Non-Binary-Perspektive.
Aber schon männlich besetzt, würde ich schon sagen.
Schon männlich besetzt. Es geht auch ganz viel um Männlichkeit, was ich total gut und interessant finde. Und es geht auch um seine Erkrankung HIV. Mhm. Es geht aber um so viel mehr. Es geht um wirklich die schrecklichsten Dinge. Und aber ich weiß nicht, es hat mich irgendwie total bestärkt zurückgelassen, diese Gedichte zu lesen. Ja. Er schafft es halt wirklich die ganze Zeit so hin und her zu switchen zwischen verschiedensten Gefühlen. Also das ist wirklich meisterhaft. Wie bist du auf den Gedichtband gekommen und magst du vielleicht auch eins der Gedichte oder einen Teil davon vorlesen, damit die Zuhörenden so ein bisschen
einen
Eindruck kriegen?
Das ist schon sehr lange ich habe den Gedichtband tatsächlich 2017 empfohlen bekommen von einer anderen afrodiasporischen Person, die aber Bezüge zu Nordamerika hat. Und 2017 war ja das Jahr, wo wir uns das erste Mal, denke ich, auch so bewusster in Deutschland, in den Medien und so weiter, mit Polizeigewalt zumindest in den USA auseinandergesetzt haben, wegen Trayvon Martin und so weiter. Wie wir aber wissen, wie mittlerweile bekannt sein dürfte, hoffentlich, es ist ja immer noch schwierig, das Leuten zu vermitteln. Es ist ja auch in Deutschland so, dass BIPOC und insbesondere dann schwarze Personen überproportional von Polizeigewalt betroffen sind. Und das traurige Beispiel ist ja jetzt Lorenz A. Vor kurzem in Oldenburg erschossen von der Polizei von hinten mit 4 Schüssen. Und genau, ich glaube, dieses Gefühl von, okay, meine Brüder, meine Brüder, meine Onkel sind nicht sicher, das zu vermitteln, ist wirklich schwierig. Oder auch meine Söhne sind nicht sicher. Ich habe sehr viele schwarze Freundinnen, die sagen, okay, meine Söhne sind in dieser Gesellschaft nicht sicher. Wie können sie sich so präsentieren, dass sie nicht als automatisch gewaltvoll wahrgenommen werden? Und wir haben dieselbe Diskussion ja auch seit 2015 in Bezug auf gewaltvolle Männer of Color, afrikanische Männer, seit 2015 der Silvesternacht in Köln nochmal in einem besonders ausgeprägten Maße in Deutschland. Und ja, also diese Gedichte berühren mich sehr auf dieser persönlichen Ebene, aber ich finde sie auch einfach sehr, sehr gut gemacht, wie sie eben springen zwischen verschiedenen Emotionen und Gefühlen. Sie machen das, was ich insbesondere an britischen Serien oftmals sehr gerne mag, nämlich, dass sie springen zwischen, man weint richtig und dann im nächsten Moment ist man total am Lachen. Also diese Gleichzeitigkeit, was ja auch die Gleichzeitigkeit ist aus der Marginalisierung. Wir leben ja nicht durchgehend im Trauma oder so. Das ist auch immer schwierig. Ja. Es gibt ja auch viel Glück und Liebe und alles, was gleichzeitig existiert. Und diese Gleichzeitigkeit wird da deutlich.
Ja, und auch viel Lachen zum Beispiel über den Rassismus der anderen oder die Dummheit oder die Beschränktheit der anderen Perspektiven. Also darüber kann man sich auch durchaus kaputt
machen. Total, finde ich auch, ja. Ja, aber natürlich, also Don't Call Us Dead ist ein Zitat aus dem ersten Gedicht, das auch vorkommt. Das würde ich auch vorlesen. Also zumindest
das erste. Das ist auch sehr schön.
Und genau. Vielleicht sage ich gar nicht mehr, vielleicht können wir danach nochmal dazu sprechen. Summer somewhere. Somewhere a sun. Below, boys brown as rye. Play the dozens and ball. Jump in the air and stay there. Boys become new moons, gum dark on all sides, big bruise, blue. Water to fly, at least tide, at least spit back a father or two. I won't get started. History is what it is. It knows what it did. Bad dog, bad blood, bad day to be a boy. Color of a July well spent. But here, not earth, not heaven. We can't recall our white shirts, turned ruby gowns. Here there's no language for officer or law, no color to call white. If snow fell, is it fall black? Please don't call us dead. Call us alive someplace better. We say our names when we pray. We go out for sweets and come back. Ja. Es ist so, es greift all diese Sachen natürlich jetzt in erster Linie amerikanischen schwarzen Kultur auf, aber es gibt diese Rückbezüge. Bestimmte Worte und so weiter, die aus Black American English und dann aus Ebonics kommen, also aus der Art Englisch, die sehr beeinflusst ist von Igbo und Yoruba und den ganzen anderen westafrikanischen Sprachen, die versklavte Menschen mit sich gebracht haben. Und das ist ja die Sprache, in der diese Gedichte auch verfasst sind, die auch viele Sachen erlaubt, also Zeiten erlaubt, Zeitlichkeiten erlaubt. Das ist ja mein Lieblingsbeispiel, ist ja immer, dass es Zeitlichkeiten gibt im Black American English, die es im anderen Englisch nicht gibt, zum Beispiel.
Also man muss dazu sagen, Simone ist eigentlich studierte Linguistin, ja, und hat sogar auch noch eine Doktorarbeit in Linguistik gemacht. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Expertin hier sitzen. Ja. Mich würde das wirklich interessieren, welche andere Zeitlichkeit das ist. Und das gibt's ja sicherlich in ganz vielen Sprachen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ganz andere Zeitlichkeiten, total, als die europäische Setzung ist.
Ja, und ich meine, es gibt ja schon zwischen dem Englischen und Deutschen so große Unterschiede, ne? Also stimmt, wir haben, und das sind ja die beiden sprachverwandtesten Sprachen im europäischen Raum, die wir haben. Und da gibt's ja, was Zeitlichkeit betrifft, schon so viele Unterschiede. Wir brauchen ja Adverbien, um ein Kontinuum darzustellen. Also zum Beispiel, I'm reading, ich lese gerade. Das ist so ein ganz gutes Beispiel. Ja, klar. Und es gibt in African American English gibt's sowas wie I be reading. Das kann man so sehen als Kontinuum, aber man kann auch sagen, I'm finna be reading. Das heißt, ich werde fertig sein mit dem Lesen zu einem Zeitpunkt, aber bin gerade noch dabei und noch nicht dort angekommen, sozusagen. Also es gibt Möglichkeiten, die es nicht gibt, die aus dem Sprachkontakt erwachsen. Und gerade schwarzes amerikanisches Englisch wurde ja sehr lange sehr stark abgewertet. Das ist ein bisschen so wie Kiezdeutsch hier. Also immer das migrantisierte Sprechen wird ja sehr stark abgewertet von der Dominanzkultur oder der Mehrheitsgesellschaft als nicht richtiges Sprechen, nicht richtiges Deutsch. Und das ist natürlich absurd, weil wir wissen ja, wie dynamisch Sprachen funktionieren. Also die Sprachpolitik, die gerade die CDU zum Beispiel fährt oder insbesondere die CSU, ist deswegen so absurd, weil es komplett verrät, dass sie keine Ahnung haben davon, wie deutsche Sprache funktioniert oder sich entwickelt hat. Und
keine Ahnung von Sprachtheorien, ja, wirklich. Und seit 30 Jahren versucht man denen das zu erklären, aber sie wollen das ja auch einfach nicht hören.
Nein. Und wenn man einem sagt, ja, man muss ja erstmal richtiges Deutsch lernen, dann ist meine Frage, was ist das denn für ein Deutsch? Ja. Was ist denn das richtige Deutsch? Was meinen wir denn damit? Also es wäre ja auch okay, wahrscheinlich für jemanden von der CSU, wenn das richtige Deutsch bayerisch wäre, was ja auch eigene Zeiten und eigene Möglichkeiten beinhaltet, ne, die ganz anders funktionieren. Und Bayerisch ist aber auf jeden Fall hat viel deutlichere Abweichungen von dem, was wir als Hochdeutsch bezeichnen würden und ganz andere Begriffe auch als das, was wir als Hochdeutsch bezeichnen, was es übrigens nicht gibt. Es tut mir leid, Hannover, Niedersachsen, aber es gibt kein Hochdeutsch. Es gibt keine standardisierte Sprache. Das ist, ja, ihr müsst euch was anderes suchen. Das ist Alleinstellungs.
Sucht euch irgendwas Schönes, ja, in eurer Stadt aus, aber bitte nicht mehr
drin. Ja. Und gerade das Sprechen, was eben schwarz markiert ist, was anders markiert ist, ist ja häufig ein Ausgrenzungsmechanismus, und das dann eben zu verwenden, diese Sprache, oder das, was nicht so als richtig verstanden wird oder falsch verstanden wird, ist ja gerade in der Lyrik etwas, was, oder eben auch im Hip-Hop, etwas, was sehr stark gemacht wird und darüber auch funktioniert. Es funktioniert auf mehreren Ebenen auf diese Art und Weise. Und wir haben das ja auch.
Absolut. Also da wird dann das, was sozusagen sonst abgewertet wird, auch wirklich aufgewertet, ja, und führt auch extra zu Ausschlüssen, weil wieso sollte ich auch ein Black American English, also in einer bestimmten, sagen wir in Chicago, wieso sollte ich das verstehen? Ja. Es soll mich auch teilweise ausschließen, das ist auch richtig so. Und es ist so weit von mir entfernt, dass ich es nicht verstehen werde. Aber ich kann mich trotzdem dafür interessieren, auch linguistisch. Und Tian Zieler hatte mal hier im Podcast, mit dem habe ich über Dialekte im Deutschen gesprochen. Und er hat in seine Bücher auch sehr viel Dialekt mit eingewoben. Und das ist wirklich dann teilweise wie so eine neue Sprache lernen.
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch schon bei Schweizerdeutsch, also Bernerdeutsch interessiert mich sehr. Da gibt es so ein Online-Wörterbuch, was ich total gerne, die haben so die verrücktesten lautmalerischen Worte. Ich kann dir das gleich mal schicken. Ich liebe dieses berndeutsch.de, heißt es, glaube ich. Da findest du dann so Worte wie Pfupp.
Ja.
Ja, und dann wird dir erklärt, was Pfupp bedeutet. Und ich interessiere mich total für sowas und hätte auch immer Bock, oder ach, Clemens Setz hat es hier im Podcast auch erzählt, also sozusagen auch künstliche Sprachen zu lernen oder mich dem zumindest anzunähern oder das System zu verstehen.
Ja.
Und du als Linguistin kennst das natürlich noch viel besser und du bist ja auch englischsprachige Linguistin, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, du bist dann wirklich in der Lage, sozusagen auch die slightly differences und die Verschiebungen und so weiter zu analysieren. Und mir war das aber erstmal jetzt total egal für den Text, weil ich habe ihn auch nicht mit Wörterbuch oder so daneben gelesen. Ich habe einfach nur den so genossen, ja.
Ja, es gibt so viel, was man aus diesen Gedichten herausziehen kann. Also es geht ja auch nicht nur um Blackness, es geht ja auch sehr stark um diese Intersektionen zwischen eben Gender, Race und Sexuality, insbesondere aber auch Class. Also es gibt das Gedicht Dinosaurs in the Hood, das ja auch ein großartiges Gedicht ist, einfach, wo das auch so eine utopische Fantasie ist, die damit einfließt und wo das dann auch verwoben wird. Und ganz schnell, bevor ich es vergesse, es gibt ja viele Juristinnen, die AutorInnen sind. Es gibt viele Linguistinnen, die AutorInnen sind. Dörte Hansen ist, glaube ich, auch Linguistin, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall gibt es noch mehr Linguistinnen, die eben quasi auch Fantasy-AutorInnen sind. Also bekanntermaßen ja auch J.R.R. Tolkien war natürlich Linguist. Und er hat ja diese ganzen Sprachsysteme entwickelt.
Klar, macht total Sinn natürlich.
Und bei Game of Thrones, ne? Also man kann diese Sprache lernen. Klingon kann man auch lernen aus Star Trek, wenn man möchte. Also da gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, in so Fantasy-Sprachen reinzukommen. Aber da zeigt sich natürlich auch in dieser Sprachpolitik oder da zeigen sich bestimmte Rassismen oder Ausgrenzungsmechanismen, die vielleicht sonst nicht so offensichtlich wären für LeserInnen.
Ja. Ja.
Ja. Aber ich weiche wieder aus. Ich weiche nicht aus, sondern ich, um es auf österreichischen Deutsch zu sagen, ich raste aus, ne? Also ich mache eine Pause.
Von dem eigentlich wir haben auch schon ganz schön lange gesprochen. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns bald mal sehen.
Ja, und dann, da würde ich mich sehr freuen.
Dann möchte ich dich noch andere Sachen fragen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich sage nochmal tausend Dank, wirklich.
Ja, danke dir für die Einladung. Es war sehr schön mit dem digitalen Sekt.
Der Reader von Mascha Jacobs wird co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.